Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Hallo Vernunft. Heute sitzt mir gegenüber Chefredakteurin der Welt der Frauen, Frau Dr. Christine Heiden. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Eingangs möchten wir gerne von Ihnen wissen, wer ist Christine Heiden? Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ich bin eine Dame mittleren Alters. Bin in den 1960er Jahren in Niederösterreich in einer kleinen Landwirtschaft geboren. Das erklärt vielleicht auch meinen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, Boden und was wir heute alles besprechen werden. Bin ausgebildete Juristin und seit bald 30 Jahren bei der Zeitschrift Welt der Frauen und seit 27 Jahren dort die Chefredakteurin.
Sie sind aufgewachsen in Euratsfeld, habe ich gelesen.
Genau, es ist ein kleiner Ort im Mostviertel.
Ja, mit knapp 2000 Einwohnern.
Genau, im Dorf.
Wie Sie schon angesprochen haben, Sie mussten relativ früh auch mitarbeiten, weil Ihre Mutter eine Nebenerwerbslandwirtschaft hatte.
Genau, das war so eine richtige Subsistenzwirtschaft, würde man eigentlich sagen. Also die Landwirtschaft hat dazu gedient, die Familie zu ernähren. Ganz klassisch, eine ganz klassische Kreislaufwirtschaft eigentlich. Also wo, ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Müllsack gehabt hätten damals. Es wurde einfach alles verbraucht oder alles wiederverwertet durch den Kreislauf Menschen, Tiere, Grund. War das eine ganz ökologische Landwirtschaft, aber sie diente dem Selbsterhalt und ein bisschen was hat die Mutter auch immer verkauft und das hat dann auch dazu gedient, uns zum Beispiel Schulmaterialien zu kaufen und ähnliches.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Kindheit, würden Sie sagen, genau so würde ich es heute machen, würde ich am Land leben und hätte eine Nebenerwerbslandwirtschaft oder gibt es da auch Dinge, wo Sie sagen, das würde man heute ganz anders machen?
Man muss schon sagen, dass es eine arge Plagerei auch gewesen ist. Ja, wir waren schon wirklich dankbar über jeden technischen Fortschritt, wo man auch unterstützt worden ist und nicht mehr selbst alles händisch hat machen müssen. Ich glaube, dass diese Form der Landwirtschaft wahrscheinlich keine große Zukunft hat, dass man in der Betriebsgröße, also wir haben 5 Hektar Grund und 1 Hektar Wald, dass man da nur mehr mit Spezialkulturen eigentlich tatsächlich einen halbwegs erträglichen Betrieb führen kann.
Jetzt haben wir über das Thema Landwirtschaft gesprochen. Kommen wir aber zu unserem Hauptthema, nämlich zum Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit für Sie persönlich?
Der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass man im Grunde in Generationen denkt. Und ich stelle fest, dass dieses Denken in Generationen etwas ist, das gar nicht mehr so geläufig ist. Um nochmal bei dieser kleinen Landwirtschaft meiner Mutter anzuknüpfen. Wir haben dort einen großen Obstgarten, eine Streuobstwiese, die natürlich dadurch, dass die Eltern schon sehr alt sind, längere Zeit nicht gepflegt worden ist. Und jetzt sind meine Schwester und ich dran, diese Streuobstwiese wieder auf Schuss zu bringen und wir pflanzen nach. Jetzt sind wir, ich habe schon gesagt, mittleren Alters, also wir gehen auf die 60 zu. Und da gibt es schon gar nicht so wenige, die sagen, für wen oder warum macht ihr denn das eigentlich noch? Und mir ist das völlig klar, dass ich das jetzt nicht mehr für mich mache, sondern für die nächste Generation oder für die nächsten Generationen. Und das meine ich, das ist so ein Grundgedanke von Nachhaltigkeit, dass man über die eigene Lebenszeit hinaus denkt und über die eigene Lebenszeit hinaus auch etwas beginnt, das verändern kann. Und in dem Fall sind wir zum Beispiel überzeugt, dass eine Streuobstwiese eine sehr sinnvolle Nutzung eines großen Gartengrundstückes ist und dass sich die Verwendung dann schon anschließen wird, auch in den nächsten Generationen.
Sie arbeiten ja selbst für ein Medium, für ein Printmedium. Jetzt muss man sagen, dass der Begriff Nachhaltigkeit, auch wenn wir jetzt uns die letzten Jahre anschauen, egal ob es im Fernsehen, im Radio oder auch in den Printmedien passiert, schon ein Begriff ist, der seinen Zenit teilweise überschritten hat, ein Begriff, der schon teilweise inflationär eingesetzt wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung, dass sich auch viele Unternehmen teilweise heute das Nachhaltigkeitssiegel auf die Fahnen heften und man sich fragt, ist es wirklich so? Oder ist da auch ein bisschen Imagepflege dabei?
Ich glaube, es ist von allem etwas dabei. Ich würde mal grundsätzlich niemand eine böse Absicht unterstellen, wenn er für sich das Thema Nachhaltigkeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, dass in jedem Menschen ein Grundverständnis für dieses Thema da ist. Das würde ich einmal allen zugestehen. Die Frage ist, wie legt man diesen Begriff an und was will man damit erreichen, wenn Nachhaltigkeit hauptsächlich eingesetzt wird, um den eigenen Profit zu erhöhen, ohne dass ich die größeren Implikationen sehe, dann ist es wahrscheinlich nur ein PR-Gag, würde ich annehmen. Dann ist es einfach eine Form, sich in eine positiv besetzte Imagekette einzuklinken. Wenn man tatsächlich versucht, zum Beispiel auch das eigene Unternehmen zukunftsfähig zu machen oder generationentauglich zu machen, wenn man versucht, eine Vielzahl an Implikationen zu sehen, da geht es ja auch darum, wie geht man zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern um, welchen Ressourcenverbrauch hat man, wie verändert man den Ressourcenverbrauch, wie ist dieses Unternehmen zum Beispiel in der Gesamtheit aufgestellt. Also da gibt es ja viele verschiedene Parameter, wo man am Ende auch den Begriff einer Gemeinwohlorientierung hineinbringen kann. Wenn man sich tatsächlich ernsthaft Gedanken macht, finde ich, kann es überhaupt nicht genug Unternehmen und Personen und Organisationen geben, die sich damit auseinandersetzen. Man würde sagen, die Welt kann das wirklich brauchen.
Jetzt geht es ja auch sehr viel um Bewusstseinsbildung, darüber haben Sie auch schon gesprochen gerade. Welche Rolle sprechen Sie da den Medien zu? Welche Rolle nehmen die Medien ein und wie kommuniziert man das Thema Nachhaltigkeit richtig, nämlich so, dass es ankommt?
Ich glaube, dass die Medien eine wichtige Rolle in dieser Frage haben, weil Medien, wenn sie es gut machen, einerseits kritisch hinterfragen, so wie Sie es ja auch gerade angesprochen haben, ist das jetzt eigentlich ein Thema, das nur vordergründig verwendet wird und dahinter ist eigentlich nicht besonders viel. Und Medien können auch die verschiedenen Aspekte eines Themas verbinden. Also ich kann von der Frage, wie kann ich denn als Konsumentin zum Beispiel mich bei diesem Thema positionieren, was kann ich da selbst tun, das ist immer eine erste Frage von vielen, bis hin zu Fragen von globaler Gerechtigkeit. Ja, also angenommen, das kennen wir ja, wenn wir in der Mobilität in Richtung E-Mobilität gehen, dann finde ich, es ist eine Aufgabe von Medien, auch zu fragen, was heißt denn E-Mobilität in der Gesamtkonstellation? Ja? Also welche Rohstoffe verwenden wir da? Wie werden die eigentlich hergestellt? Werden die irgendwie wieder recycelt oder nicht? Also ist das, was auf den ersten Blick schon nachhaltiger erscheint als die bisherige Mobilität, tatsächlich auch nachhaltig genug? Dann kann sie fragen. Und wie ist das mit der Politik? Also wo werden tatsächlich Anreize gesetzt oder nicht? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Ich habe jetzt gerade beim Herfahren gelesen, die Schweiz, die gerade versucht, in ihrer Landwirtschaft ein anderes Anreizsystem zu implementieren, wo man sich fragt, ja, wie wird zum Beispiel der Einsatz von Pestiziden reduziert? Was ist denn da notwendig? Und da kommt zum Beispiel die Politik sehr stark ins Spiel, die Rahmenbedingungen. Und ich finde, das ist eine Aufgabe von Medien, diese verschiedenen Aspekte eines Themas zusammenzuführen und auf eine gut verständliche Weise zu erklären, zu hinterfragen und auf diese Art beizutragen, dass das Bewusstsein stärker wird. Ich habe das selbst erlebt, zum Beispiel beim Thema Bodenverbrauch, dass man in Oberösterreich auch bedingt durch eine ganz starke Aufnahme von Bodenverbrauchsthemen durch die Medien, also wo es darum gegangen ist, dass man ein neues Fußballstadion irgendwo auf der grünen Wiese bauen möchte, ohne ordentliche öffentliche Verkehrsanbindung, dass die Frage nach Sportzentren für nordische Sportarten in Regionen, wo eigentlich kaum mehr Schnee sein wird in Zukunft, dass es da einerseits Bürgerinitiativen gegeben hat, andererseits Medien, die das stark aufgegriffen haben. Und natürlich muss man argumentieren, also ich finde, nur emotional kann das nicht sein. Aber man hat erreicht, dass tatsächlich in der Landespolitik eine Veränderung momentan stattfindet. dass man tatsächlich versucht, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ändern. Also da sehe ich die Medien als vierte Kraft in der Demokratie immer in der Pflicht, dass sie dieses Zusammenspiel der verschiedenen Interessen kritisch aufnehmen, dokumentieren und vor allem die Bevölkerung aufklären und auch mitdiskutieren lassen.
Also ein großes Werkzeug, das die Medien da auch in der Hand haben und das sie im besten Fall für positive Zwecke nutzen. Zum Bodenverbrauch möchte ich später gleich nochmal kommen. Sie sind Chefredakteurin einer Fachzeitschrift. Jetzt habe ich letzte Woche mit einer Umweltschützerin gesprochen, die gesagt hat, gedruckte Zeitungen sind heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Wie sehen Sie das, wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit schauen? Wie zeitgemäß ist es noch, dass wir zum Beispiel Tageszeitungen in gedruckter Form lesen?
Da könnte ich jetzt mit einer Gegenfrage antworten. Wie nachhaltig ist es, wenn man zum Beispiel ständig seine digitalen Devices benutzt? Ja? Das ist eine Frage, die öffentlich ja noch sehr wenig diskutiert wird. Wie schaut es eigentlich mit dem Energieverbrauch aller dieser riesigen Rechensysteme aus, die man braucht? Also YouTube-Videos zu streamen oder Ähnliches, das ist ja ein richtiger Energiefresser. Also da ist, glaube ich, die Papierindustrie, kann das jetzt nicht mit Fakten belegen, aber gar nicht so böse, wie sie vielleicht von vornherein ausschaut. Außerdem muss man sagen, dass in der Papierindustrie tatsächlich ja nicht das gute Holz verbraucht wird, also dass man auch hochwertig anders einsetzen könnte, sondern es wird ja im Wesentlichen Abfallholz oder Altpapier, das wieder recycelt wird, eingesetzt, wenn man es von dieser Seite her sieht. Ich finde, dass gedruckte Medien, man könnte auch sagen, man kann sie auch in Zukunft ja, erstens kann man sie recyceln und man kann bei gedruckten Medien einfach Informationen anders rezipieren. Man hat bei gedruckten Medien die Möglichkeit, das jederzeit wieder zur Seite zu legen. Man wird in der Regel nicht ständig getrackt durch irgendwelche neuen Informationen oder Werbeeinschaltungen. Die kann ich einfach ignorieren, wenn ich sie nicht sehen möchte. Und ich halte eigentlich viel von der These, dass es notwendig ist, wenn man sich eine Meinung bildet, dass man für diese Meinungsbildung auch wieder Phasen des Nachdenkens braucht. Und Phasen des Nachdenkens heißt, dass ich da keine neuen Informationen einmal aufnehme, sondern wirklich nachdenke, also das, was in mir selber im Kopf herumschwirrt. Und da bin ich schon der Meinung, dass dieses sehr langsame Lesemedium, bei dem man ja abstrakte Informationen, nämlich Buchstaben, übersetzen muss, für die Entscheidungsfindung differenzierter ist als zum Beispiel sehr viele Videos, die einem sehr stark Emotionen nahelegen, die auch sehr stark emotionalisierend und daher meinungsbildend wirken. Aber wenn man sich das einmal selbst überlegt, wie gelingt einem das, bei einem Bewegtmedium sich selbst zu unterbrechen und das kritisch zu hinterfragen, dann ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, während bei gedruckten Texten oft der Widerspruch schon in der Sekunde kommt, oder? Und man sich denkt, also was der oder die da schreibt, das ist
das
ja
stimmt.
Wirklich.
Spannend finde ich auch, dass Sie das sagen, weil in unserer letzten Folge hat Helga Kromp-Komp, eine der führenden Klimaforscherinnen Österreichs, auch das Thema Videostreaming angesprochen, Videokonferenzen, dass wir auch in Zukunft eine unfassbare Menge an Servern brauchen werden, weil das einfach eine wahnsinnige Datenmenge ist, die wir da über die Welt hin und her schicken.
Also das Energiethema wird da sicher noch einmal ganz virulent werden. Ja? Weil einerseits, wenn man sozusagen sagt, man möchte möglicherweise weniger fliegen und dann diese Technologie benutzen, aber die Frage ist, wie erzeugt man dann die Energie, die man da braucht, ökologisch so, dass das auch gut vertretbar ist.
Man merkt, wenn man die Welt der Frauen durchblättert, dass Nachhaltigkeit ihnen ein Anliegen ist. Ich habe einen Artikel gelesen mit dem Titel »Sind wir noch zu retten?«, den Sie geschrieben haben, wo Sie auch so ein bisschen an die Vernunft der Menschen appellieren und man hat das Gefühl, Sie möchten sie so ein bisschen wachrütteln. Was ist Ihre Kernbotschaft an jeden Einzelnen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und das Bewusstsein dafür geht?
Ich würde meinen, meine Kernbotschaft ist, dass man einerseits sich nicht in Apokalypse-Fantasien ergehen sollte, dass man jetzt sozusagen ohnehin schon am Ende der Möglichkeiten ist und demnächst alles zugrunde geht und man rechnet nur mehr nach, erlebe ich jetzt selbst das Jahr 2050 noch oder nicht, also betrifft es mich noch oder nicht. Ich möchte genau dieses Thema, das ich schon angesprochen habe, diese Welt ist uns, wenn man es vielleicht auch in einem spirituellen Sinn definieren möchte, nicht unser Eigentum. Wir haben hier ein Wohnrecht und ein Fruchtnutzungsrecht für eine bestimmte, relativ kurze Zeit. Und es geht darum, diese Welt lebbar und lebenswert zu erhalten. Und zwar einfach für die nächsten Generationen. Und das meine ich nicht nur für die eigenen Enkelkinder oder Nachfahren, sondern das sehe ich schon für die Gesamtheit der Weltbevölkerung. Wir haben gerade durch die Digitalisierung eine völlig andere Möglichkeit, auch die anderen Menschen in der Welt wahrzunehmen, wie wir sie nie vorher hatten in der Menschheitsgeschichte. Ich könnte jetzt in diesem Moment mit irgendjemand, der auch online ist, irgendwo im Busch von Asien, wo man nur nach stundenlanger Flugreise hinkäme, Kontakt aufnehmen und kann mit diesem Menschen reden. Also wir sind auf eine bestimmte Art einander gleich und wir wissen voneinander. Und daher finde ich, bezieht sich die Verantwortung für den Zustand der Welt tatsächlich auch auf alle Menschen, selbst wenn ich als einzelner Mensch nicht die Verantwortung für jeden übernehmen kann. Aber ich glaube, es geht um diesen gesamthaften Blick auf die ganze Erde und auf die Frage, wie erhalten wir dieses komplexe System lebbar und lebenswert für die nächsten Generationen.
Eine Ihrer Forderungen, habe ich gesehen, in einem Ihrer Artikel ist auch das Klimavolksbegehren zu unterschreiben.
Ja.
Warum ist das für Sie so wichtig? Also gerade jetzt in der aktuellen Situation, also wenn man sich das aktuelle Regierungsprogramm ansieht, dann sind da Dinge schon beschlossen worden, die auch im Klimavolksbegehren drinnen stehen, wie zum Beispiel Klimaneutralität bis 2040 oder auch ein umfassendes Infrastruktur- und Verkehrspaket. Warum ist es trotzdem so wichtig, dieses Volksbegehren zu unterschreiben und warum ist es Ihnen so wichtig?
Ich sehe das Wichtigste an Volksbegehren darin, dass man sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Das finde ich das Allerwichtigste. Es ist ein Bürgerinstrument, mit dem man ein Thema einmal präsent hat und sich überlegt, worum geht es uns dabei. Und das sehe ich beim Klimavolksbegehren, dass man zum Beispiel die Forderung hat, man möchte Klimaschutz in die Verfassung, also man möchte tatsächlich auch sagen, in unserer österreichischen Rechtsgemeinschaft ist uns das ein zentrales Anliegen. Wir halten das für sehr wichtig. Und das ist dann mehr als ein Regierungsprogramm für 4 Jahre. Das ist tatsächlich eine Zielvorgabe im Staat. Und das halte ich schon für diskussionswürdig. Das heißt nicht, dass wir deswegen sozusagen alle Probleme lösen, aber es ist diskussionswürdig. Und außerdem imponiert mir sehr, dass sich gerade bei diesem Klimavolksbegehren sehr viele junge Menschen engagieren, auch junge Frauen. Und die möchte ich jedenfalls unterstützen, denn das ist ihre Zukunft und das sind ihre Agenden. Und da finde ich, haben sich alle, die sich da ja ehrenamtlich und mit wirklich großem Einsatz mit dem Thema beschäftigen, meine Unterstützung oder unsere Unterstützung verdient. Die Punkte, um die es geht im Klimaschutz, im Klimavolksbegehren, sind ja überschaubar. Ich glaube, es sind 4 Punkte, es ist nicht allzu viel. Genau. Also man kann sich da gut damit beschäftigen und sich das einmal überlegen, was könnte das heißen, wie kann man das dann in der Folge auch bis in die Kommunen zum Beispiel umsetzen mit ganz konkreten Maßnahmen, weil um das geht es ja dann am Ende. Wie können wir das auch umsetzen?
Natürlich, man fragt sich natürlich, was ist danach? Ja? Also was kommt, was wird dann auch umgesetzt?
Genau, und ich finde, dass man halt bei diesen Themen noch viel Fantasie braucht. Also ich lebe selbst in einem nicht allzu großen Ort in der Nähe von Linz mit einem Verkehrsproblem, das halt alle Orte haben, die so in diesen Speckgürteln liegen. Und ich stelle einfach fest, dass die Fantasie noch wirklich beschränkt ist. Ja, man denkt bei Maßnahmen viel eher an die Vergangenheit als an die Zukunft. Und da glaube ich, dass gerade die jungen Leute, die ja viel mehr Expertise haben als die älteren Generationen, auch technisch, dass die ganz interessante neue Lösungen werden finden können. Wie kann man zum Beispiel den klassischen öffentlichen Verkehr mit einem individualisierten öffentlichen Verkehr kombinieren? Wie könnte das gehen, sodass man das auch tatsächlich nützt? Wie kann man das auch wieder mit Digitalisierung verbinden? Also ich glaube, ich sehe da sehr viel Möglichkeiten. Und deswegen finde ich, dass man ein Klimavolksbegehren, das vor allem von Jungen getragen wird, unbedingt unterstützen sollte.
Also es geht viel um Zukunftsvisionen und da sind wir wieder bei dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, dass sich heute mit jemandem in Asien irgendwo telefonieren oder auch videotelefonieren kann, das hätten wir uns vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht vorstellen können.
Überhaupt nicht, ja. Also das war ja kommunikativ eigentlich immer eine Einbahn, ja. Wir haben uns eingebildet, wir wissen zwar, wie die leben, aber die wissen Gott sei Dank nicht, wie wir leben. Und spätestens seit der Migrationsdebatte von vor 5 Jahren wissen wir, dass das eben nicht der Fall ist, ja. Also wir sind tatsächlich eng miteinander verbunden.
Kommen wir zum Thema Boden. Sie haben es vorher schon angesprochen. Wir wissen, in den letzten 50 Jahren ist so viel Boden verbraucht worden wie nie zuvor in der Geschichte. Das ist auch immer wieder ein Thema in Ihren Artikeln, habe ich gesehen. Wie sehen Sie die Entwicklung und merken Sie, dass sich da auch etwas in die positive Richtung entwickelt? Weil die Diskussion gibt es ja nicht erst seit heute, sondern die läuft ja auch schon ein paar Jahre zuvor. Mhm. Und es gibt Initiativen, es gibt positive Beispiele. Wie sehen Sie das?
Also ich bin momentan da vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Also, dass man tatsächlich jetzt einmal durch ist, dass das einfach nicht so weitergehen kann. Das sehe ich bei vielen Menschen eigentlich sozusagen ein grundsätzliches Verständnis dafür. Also zum Beispiel, wenn es um Parkflächen bei Supermärkten geht, da können auch relativ schnell die Leute mit, weil das ist relativ einsichtig, ja. Schwieriger wird es beim Eigenheim, wenn ich meinen Wunschgrund nicht bekomme oder wenn ich einfach nicht bauen kann, wo ich gerne möchte. Schwieriger wird es bei Verkehrslösungen, wenn ich mit der Vorstellung, ich muss überall mit meinem PKW bis zur Haustüre fahren können, an die Sache herangehe. Also da wird es schon schwieriger, wo es dann ins individuelle Leben eingreift. Wo es um große Widmungsfragen geht und wo es einen selbst nicht so trifft, da ist man, glaube ich, schon ein bisschen verständnisvoller wie früher. Ich glaube, wo man zum Beispiel Menschen gut erreichen kann, ist beim Thema der fruchtbaren Böden, wo es ja in anderen Ländern wie der Schweiz schon viel restriktivere Vorgaben gibt mit dem Verbrauch fruchtbarer Böden. Da sind wir in Österreich noch relativ weit entfernt, bei diesem Thema auch konkrete Maßnahmen zu haben. Aber das leuchtet im Grunde jeden ein. Ja, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen mehr regional produzierte und möglicherweise biologisch produzierte Lebensmittel, also vollwertigere, bessere regionale Lebensmittel, und gleichzeitig verbauen wir die besten Gründe, zum Beispiel für Parkplätze.
Oder zum Beispiel für die dritte Piste am Flughafen.
Oder die dritte, genau. Das ist ja im Grunde, also wenn man es von dem Aspekt her sieht, dürfte man die ja überhaupt nicht bauen. Ja, da müsste man ja ganz woanders wahrscheinlich bauen. Aber das ist natürlich in Österreich schwierig, weil man eben sieht, dass bei diesem Thema es ständig um Interessen geht, die alle für sich natürlich auch eine Berechtigung haben. Ja, man kann ja auch nicht sagen, dass es falsch ist, dass man eine gute Verkehrsanbindung oder eine gute Verkehrsinfrastruktur braucht, damit die Wirtschaft in der Form, wie sie jetzt funktioniert, gut funktionieren kann. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber die Erfahrung zeigt, dass ein Widerstand auch dazu führen kann, dass Verbesserungen entstehen. Und das sieht man jetzt, glaube ich, bei der Klimadebatte ansatzweise zumindest schon, dass auch ein starker Widerstand dazu führt, dass einem etwas Besseres einfällt. Also ich komme ja aus Linz, wenn man zum Beispiel die ganze, jetzt ist die Föst mit ihren Hochöfen ja schon in der nächsten Diskussionsstufe, nämlich wie kann man denn das anders machen, dass man da nicht so viel Kohle, nicht so viel Energie verbrauchen muss für diese Hochöfen. In den 1980er Jahren waren wir auf einer noch einer ganz anderen Debattenebene, da hat das einfach angefangen. Also ich das erste Mal in Linz war, um zu schauen, wegen eines Studentenzimmers, bin ich, weiß nicht mehr, welche Jahreszeit das genau war, aber auf jeden Fall da Richtung Uni raus und da hat man buchstäblich wirklich nichts gesehen. Es war derartig viel Nebel, dass man erst, als man vor dem Haus gestanden sieht, haben wir gewusst, aha, das ist jetzt das Studentenheim. Dann gab es die grüne Bewegung, da gab es einen grünen Abgeordneten, dem hat man noch angedroht, dass man ihn einsperrt, wenn er noch einmal was gegen die Föst sagt. Aber am Ende des Tages hat dieses Unternehmen einen technologischen Vorsprung heraus gewirtschaftet auch, das tatsächlich genützt hat. Und jetzt kann die Föst zum Beispiel noch immer sagen, sie sind technologisch im Weltmarkt ziemlich weit vorne mit ihrer Art, energieeffizient Stahl zu erzeugen. Und ich denke, das gilt auch für andere Bereiche.
Ich würde gerne beim Boden bleiben. Ja? Kurz, Sie kennen ja auch die ländliche Gegend. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass gerade in ländlichen Gegenden absurderweise Boden sehr inflationär verbaut wird, zum Beispiel mit Supermärkten, die einstöckig sind. Mhm. Also da wird auf eine grüne Fläche einfach ein Supermarkt mit einem großen Parkplatz hingebaut und es wird nicht hinterfragt. Jetzt gibt es aber Initiativen, wie zum Beispiel die Bodenbündnisgemeinden, die genau solche Dinge auch versuchen besser zu machen, auch Leerstände wieder nutzbar zu machen. Sind das Initiativen, wo Sie sagen, das geht in die richtige Richtung?
Ja, würde ich jedenfalls sagen.
Ja.
Ja. Und ich glaube, es gibt da auch in der Zwischenzeit den Rückhalt der Bevölkerung. Also mir ist aus einigen Orten in Oberösterreich bekannt, dass die Bevölkerung den Kopf schüttelt, wenn ohnehin schon bei zum Beispiel 3 oder 4 Supermärkte es in Orten oder an Ortsrändern gibt, dass ein Fünfter auch noch bauen muss, wo man schon einfach das auch nicht mehr einsieht, die Notwendigkeit. Also ich glaube, dass man da tatsächlich auf einem guten Weg ist, das zu verändern. In Oberösterreich ist jetzt zum Beispiel angedacht, dass das auch landesgesetzlich neu verordnet wird und dann der Bodenverbrauch zum Beispiel für Supermärkte deutlich reduziert werden muss.
Was ich in dem Zusammenhang spannend finde, ist, dass gerade am Land, was ich beobachte, dass Menschen viel mehr und viel, viel lieber in den Supermarkt gehen, obwohl es ja gerade am Land die regionalen Bauern, die regionalen Anbieter gibt. Und in der Stadt gehen wir gerne in irgendwelche Kreislereien, in irgendwelche Bauernläden, auf irgendwelche Märkte, um uns die Sachen, die am Land angebaut werden, zu holen. Das ist doch ein unfassbarer Widerspruch eigentlich.
Ja, vielleicht hat man einfach am Land auch nicht die Auswahlmöglichkeit. Wenn es diese Läden einfach nicht gibt, kann ich auch nicht hingehen. Ja? Also in dem Ort, wo ich wohne, haben wir 6.000 Einwohner. Da gibt es jetzt seit einem Jahr einen Bioladen. Der hat sich aus einer Foodcorp herausentwickelt und die können nicht klagen über das Geschäft. Also wenn es da ist und der ist unmittelbar neben einem Supermarkt, also direkt daneben, dann wird das schon gemacht. Ich glaube schon, dass man auch immer da Anreizsysteme braucht. Da geht es auch um die Entwicklung von Ortskernen. Wie ist das überhaupt mit Ortskernen? Im Städtischen ist das ja anders, weil diese kleinen Läden findet man ja im verdichteten Wohnbereich. Die verdichteten Wohnbereiche am Land sind ja großteils ausgehöhlt. Ja. Also es gibt ja sehr viele Stadt- oder Ortskerne, die fast leer sind, wo es fast nichts mehr gibt. Also wo man tatsächlich erst von den Kommunen her wieder schauen muss, wie kann man denn das überhaupt besiedeln. Und da geht es schon auch um das Anreizsystem. Also wenn die Kommunalsteuer eine der Haupteinnahmequellen von Gemeinden ist, also wenn ich auch dafür Geld bekomme, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden, in Supermärkten zum Beispiel, dann muss man sich tatsächlich überlegen, wie kann man dieses Anreizsystem auch so verändern, dass Leerstände genützt werden? Wie kann ich das Anreizsystem so verändern, dass tatsächlich auch die Revitalisierung möglich ist, die ja doch wesentlich kostspieliger ist in der Regel, als einen Supermarkt zum Beispiel am Ortsrand zu bauen? Also da kommt man schon in ein komplexes Gefüge, wo die verschiedenen Player zusammenspielen müssen. Aber ich glaube schon, dass es eine Bereitschaft gibt, auch in kleineren Läden einzukaufen, wenn man einen persönlichen Kontakt sucht und wenn man eine Qualität hat, die sich auch unterscheidet.
Also zusammenfassend kann man sagen, es geht auch darum, weil Sie auch die Food-Kooperationen angesprochen haben, die Kommunen angesprochen haben, es geht auch so ein bisschen darum, jetzt mal aufzustehen, sich rauszubewegen aus der Komfortzone, jeder Einzelne, und auch einzusehen und zu erkennen, dass es jetzt an der Zeit ist, auch selbst aktiv zu werden.
Genau, und auch sich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich selbst leben? Also ich finde, es ist in der Stadt nicht anders als am Land. Wenn ich in einem Ort lebe, der mehr oder weniger tot ist, dann ist ja das nicht nur ein Problem vom Leerstand, das ist ja auch eine Frage der Lebensqualität. Das färbt doch auch ab, oder? Also da wird man doch jedes Mal durchgehend depressiv, wenn man das alles sieht. Und da kann man sich schon fragen, möchten wir eigentlich auch so leben? Ja? Und die Antwort wird von den meisten wahrscheinlich Nein sein, außer sie legen überhaupt keinen Wert auf ihr Lebensumfeld. Aber das glaube ich nicht, weil das ist ja außerhalb der menschlichen Logik. Also ich würde schon diese Fragen einfach stark thematisieren. Wie wollen wir da eigentlich leben? Was ist uns da wichtig?
Wir sind schon fast am Ende und zum Ende hin würde ich gerne mit Ihnen noch einen kleinen Word Rap machen. Das heißt, ich sage Ihnen was und Sie antworten bitte ganz kurz und knapp darauf, was Ihnen dazu einfällt. Nachhaltigkeit ist für mich
eine Lebenshaltung.
Das Klima in 30 Jahren wird
hoffentlich noch so sein, dass man den Sommer vom Winter unterscheiden kann.
Flächenverbrauch sehe ich
sehr kritisch. Ich hoffe, dass er stark reduziert wird.
Die nächste Frage zielt natürlich auch ein bisschen auf Ihre Berufung und Ihren Job ab, nämlich die Welt der Frauen, eine Frauenfachzeitschrift. Wäre ich ein Mann?
Würde ich die Frauen lieben, wahrscheinlich.
Wenn Sie entscheiden könnten, was würden Sie als erste Maßnahme umsetzen?
Ich würde in den kleinen Orten unterstützt von Kulturträgern oder von Menschen, die mit Kultur sich befassen, kleine, aber feine regionale Festivals machen, die sich damit beschäftigen, wie wir denn in Zukunft eigentlich dort, wo wir leben, leben wollen.
Frau Dr. Heiden, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Das war Hallo Vernunft. Der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.